Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wer kennt es nicht? Man sitzt auf dem Sofa und kann sich nicht für einen Film entscheiden. Deswegen schnacken wir heute darüber, was uns dabei beeinflusst, wie wir unsere Entscheidung treffen und welche Apps und Websites einem dabei helfen können. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava. Ganz herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. Gibt es etwas Nervigeres, als durch die Streamingdienste zu scrollen und nicht zu wissen, was man gucken soll? Die Antwort ist nein.
Auf dem ganzen Planeten gibt es nichts Nervigeres als diese Situation.
Aber wir versuchen euch da heute so ein paar Hilfsmittel an die Hand zu geben, wie man das vielleicht so ein bisschen lösen kann. Aber es gibt ja auch den Idealfall, dass man abends hingeht und eventuell schon weiß, was man gucken will. Wie gehst du davor? Wann ist für dich ein perfekter Abend, wo du nicht zu lange brauchst, um was rauszufinden?
Also es passiert mir immer noch erschreckend oft, dass ich in dieser Situation bin. Obwohl trotz aller Hilfsmittel, trotz aller Listen, die existieren, trotz aller Kriterien, die ich da heranziehe. Aber der Idealfall ist bei mir tatsächlich, wenn ich Lust auf einen Film habe und dann denkst du, ja, guckst du mal, was irgendwie auf den Streaming-Seiten derzeit so ist. Ich gehe dann meistens direkt auf neu hinzugefügt, weil ich die üblichen Kandidaten dann schon meistens 27 Mal mir angeguckt habe. Und dann sehe ich direkt so einen Thumbnail von einem Film, der zu meiner Stimmung passt. Und am besten ist es ein Film, von dem ich schon mal gehört habe, der mir schon mal empfohlen wurde, den ich aber nie geguckt habe. Und dann muss auch noch die Lauflänge passen. Also das ist nämlich auch noch ein Faktor. Wenn der dann 3,5 Stunden dauert, ist wieder kritisch. Aber wenn das dann so ein 120-minütiger Film ist, von dem ich schon mal gehört habe, dass der sich lohnen kann und interessant ist und ich den noch nicht gesehen habe, das ist der Idealfall. Da freue ich mich dann auch direkt. Ich denke so, ja, perfekt, den gucken wir uns jetzt an.
Wie viel Prozent der Fälle ist das der Fall?
10% vielleicht, 20% maximal.
Gut, das ist hoch.
Ja, es kommt schon häufiger vor. Also regelmäßig kommt es vor, würde ich sagen. Oh. Aber es ist auf keinen Fall der Normalfall. Der Normalfall ist eine exorbitant lange Entscheidungsprozedur, die teilweise so lang ist, dass ich schon wieder gedanklich davon abweiche, einen Film zu gucken. Passiert dir das auch manchmal?
Ja, oder dass man dann zu einer Serie lieber rüber switcht, wo man denkt, ach komm, dann ist lieber noch was Kurzweiliges. Weil gerade diese Lauflänge ist ein wichtiger Punkt, aber für mich ist viel wichtiger die Stimmung. Ganz oft habe ich irgendeine Empfehlung und ich weiß, diesen Film will ich gucken, man hat den auf einer Watchlist stehen, aber die Stimmung ist einfach gerade nicht da. Und zum Beispiel Anatomie eines Falls habe ich jetzt endlich geguckt, aber da war nämlich Lauflänge und Stimmungslage, dachte ich mir so, schwierig daran zu gehen. Und irgendwann musst du dich einfach mal überwinden und es durchziehen. Und es hat sich gelohnt.
Es lohnt sich meistens, ne?
Meistens.
Wenn man dann auf diese Filme stößt, die man 25 Mal empfohlen bekommen hat, die man aber immer aus dem einen oder anderen Grund abgelehnt hat, lohnt es sich dann doch im Endeffekt in der Regel.
In der Regel, ja.
Aber wir wollten mal so ein bisschen drüber schnacken heute, was da so unsere Kriterien sind, wie wir, wenn wir jetzt da am Scrollen sind, wie wir entscheiden, okay, den Film gucke ich jetzt tatsächlich. Denn der Idealfall ist, wie gesagt, äußerst selten.
Gefühlt äußerst selten, ja.
Und ich würde vorschlagen, wir machen da so ein bisschen auch die Unterscheidung. Wir haben jetzt diese Sofasituation diskutiert, aber es gibt ja auch die Kinosituation tatsächlich, dass man sagt, okay, lass ins Kino gehen, welchen Film gucken wir. Mhm. Würde ich erstmal unterscheiden und ich würde sagen, wir starten mit...
Ich finde, wir können mit der Kinosituation starten, weil die, finde ich, sehr viel einfacher ist.
Die ist sehr viel einfacher. Die hat sich bei mir aber ein bisschen verändert. Aber wie ist denn die Kinosituation? Was ist dann das zentrale Kriterium bei dir?
Also erstmal ist das viel, viel einfacher, weil die Auswahl viel, viel kleiner ist.
Das stimmt.
Das macht es angenehmer. Je weniger Auswahl, je weniger Entscheidungen muss man treffen. Und im Notfall kann man sagen, man geht dann lieber doch nicht ins Kino. Aber da gucke ich zum Beispiel einfach die Kinoprogramme durch. Mhm. Also immer mal von den großen Kinos, mal von den kleineren Kinos. Und guck, was cool ist. Und dann mache ich es aber ähnlich, wie du es eben erzählt hast. Man geht so durch und sieht dann, ach, davon habe ich schon mal was gehört. Das, vielleicht hat man es irgendwo mal in der Werbung im Trailer gesehen, irgendwer hat es empfohlen.
Der Trailer ist es meistens bei mir tatsächlich.
Oft ist es im Kino dann meistens Trailer, das stimmt. Oder halt, man hat schon eine Kritik irgendwie mitbekommen. Also Oscars oder sowas spielt natürlich auch irgendwie rein, aber ich gehe da auch eher mehr nach irgendwelchen YouTube-Kritikerinnen und Kritikern oder dass man irgendwas davon gelesen hat. Und dann denke ich mir, das könnte es werden.
Großer Faktor bei mir ist bei der Sache auch noch, dass ein Freund oder ein Kollege oder eine Bekannte oder sowas den Film sehen will und oder gesagt hat, hey, den will ich mir angucken. Und Das weckt bei mir sofort Interesse auch. Also grundlegend schon, wenn irgendjemand, dessen Filmgeschmack ich irgendwie, ja, respektiere es zu hart gesagt, aber wo die Person einfach mit mir vibet und wo ich denke so, ah, der Film interessiert dich, dann wird er mich höchstwahrscheinlich auch interessieren. Und dann habe ich Bock, mit dir da mir den anzugucken.
Respektierst du meinen Filmgeschmack?
Ich respektiere deinen Filmgeschmack. Reicht dir nicht, dass wir einen Filmpodcast zusammen machen, zusammen mit Marcello, der heute leider nicht dabei sein kann? Aber ich respektiere deinen Filmgeschmack. Ja, das heißt nicht, dass wir immer über einer Meinung sind, aber ich respektiere den durchaus. Und wenn du zum Beispiel mir schreibst, hey, guck mal, den würde ich mir gerne angucken, oder sagst du das, der sieht interessant aus, dann ist das für mich auch immer schon, ja, okay, dann, wenn der im Kino läuft, gucken wir uns den an, weil das reicht mir schon.
Ja. Genau. Aber das ist die leichte Kinoversion. Da muss man natürlich, meistens, man geht ja selten alleine ins Kino, da muss man immer noch gucken, mit welcher Truppe geht man und haben alle Bock auf den Film.
Ich gehe mittlerweile häufiger alleine ins Kino als mit anderen.
Echt?
Ja.
Ah, meine alleine Kinogangzahl ist immer noch, kann ich an zwei Händen, glaube ich, abzählen.
Ja, ich glaube, je älter man wird, desto häufiger wird das einfach, wenn man Kinogänger ist irgendwie. Aber jetzt habe ich auch die Situation, dass ich halt einfach in die Filmkunstkinos reinmarschieren kann und da mir die Filme angucken kann. Und deswegen ist halt einfach für mich auch so ein bisschen sehr casual-mäßig, dass ich dann kurz rüber ins Metropol gehe und mir einen Film angucke. Oder häufiger ins Bambi oder ins Cinema. Ja.
Was mir da übrigens immer noch so fehlt, ist, man hat ja immer die aktuellen Kinoprogramme. Die sind aber ja immer sehr kurzfristig, also meistens eine Woche vorher. Mhm. Und mir fehlt bis heute, und da können wir langsam mal den Switch zu den Apps und zum Sofa-Kino rübergehen.
Ja.
Mir fehlt immer noch eine Übersicht, eine gute, was denn demnächst alles so kommt. Also ich muss da immer rumwühlen eher. Es ist nicht so, dass man das in leichten Häppchen hingesetzt bekommt.
Wo guckst du das nach? Das ist jetzt mal ganz konkret.
Ja. Meistens gehe ich dann bei IMDb auf demnächst im Kino, weil man da einfach immer nur dieses Bild hat und sieht und den Namen hat und nicht mehr. Und das finde ich mal ganz angenehm. Und was ich nämlich nicht so mag, ist, es gibt ja auch Kinostarts oder irgendwie sowas, wo du dann einfach nur so eine Liste hast, wo aber nur Worte sind, keine Bilder. Und ich brauche immer noch so ein Bild, um damit zu catchen. Also das funktioniert besser bei mir.
Aber bei IMDb. Vielleicht einmal als Disclaimer, wir werden heute eine ganze Reihe an Websites und Apps nennen und so weiter. Und keine davon finanziert uns irgendwie. da sind wir nicht bezahlt, da sind wir komplett frei. Ich gucke das immer, also von der einen Woche im Voraus abgesehen, weil wir da halt in den Filmkunstkinos unser eigenes Programm haben, was ich immer auf dem Schirm habe. Aber ich gucke meistens bei filmstarts.de und dann in dieser Wochenansicht. Da kannst du so die Wochen durchklicken, die Kinowochen. Und das halt auch bis ans Ende des Jahres. Irgendwann sind die halt sehr leer, diese Wochen. Und wenn es irgendwie darum geht, was so in 2-3 Monaten läuft, klicke ich da immer die Kinowochen durch tatsächlich.
Aber da hast du den Text oder auch Bilder?
Da ist Text und Bild.
Text und Bild.
Ja, allerdings, ich habe das als Lesezeichen in meinem Browser. Und ich habe letztens versucht, über die filmstarts.de-Seite alleine darauf zu navigieren. Habe ich irgendwie nicht gefunden. Also ich brauche immer noch mein Lesezeichen. Aber wenn man, ich glaube, Filmstarts und dann Kinowoche Start eingibt oder sowas, dann kommt man da immer hin.
Okay, das muss ich nämlich mal raussuchen, weil ich habe immer nur diese Monatsansicht dann gesehen, was im März 25 oder im April 25 rauskommt. Ja. Und das war dann einfach immer nur so irgendwie so runtergeschrieben. Und da, wenn ich nur den Text sehe und dann die Titel, dann sagt mir das oft nichts, weil da natürlich die Hälfte der Dinge, da hat man nie was von gehört. Und deshalb finde ich das, kannst du mir den Link mal rüberschicken. Oder ich versuche erstmal selber da rauf zu forsten.
Tatsächlich bin ich heute auch wirklich gespannt, wie du das teilweise machst, weil das ist schon sehr individuell, wie man da seine, also ich habe da meine Gewohnheiten irgendwie und die kann ich bestimmt auch hier und da verbessern.
Ja, ich bin auch nicht zufrieden mit der Gesamtsituation. Ich habe nicht, da können wir später nochmal drauf, wenn wir auf die paar Apps aufspielen, sag ich mal. Ich habe nicht eine App, wo ich sage, die bedient alle meine Bedürfnisse.
Nee, tatsächlich. Also vielleicht haben wir da auch eine Nische irgendwie, wo wir eigentlich mal die Filmpalava Film-App entwickeln sollten. Aber da fehlt uns natürlich Know-how und
Geld
und Geld. Alles. Also wir haben einfach nur ein Bedürfnis da.
Ja.
Also Da existiert ein Markt, aber wir können ihn nicht füllen. Ich will nur eine Sache noch zum Kino sagen. Ich habe da eine bisschen individuelle Situation, weil tatsächlich bekomme ich auch die aktuelle Resonanz vom Publikum mit. Also ich sehe, wenn bei uns in den Filmkunstkinos ein Film läuft, wie der Gesichtsausdruck ist von den Leuten, die da rauskommen. Und manche, die Stammkunden von uns, die quatschen dann auch kurz mit uns und sowas und sagen so, hey, der war richtig, richtig cool, muss ich angucken und so weiter. Weil häufig habe ich die Filme selbst noch nicht gesehen, die in den Serien laufen. Und das ist etwas, was ich schon hier und da ganz interessant finde, weil dadurch hast du Filme auf dem Schirm. Ein vergleichsweise aktuelles Beispiel ist Morgen ist auch noch ein Tag, ein italienischer Film, der bei uns lief. Da kamen die Leute einfach begeistert raus und ich hatte den überhaupt nicht auf dem Schirm. Und dann habe ich mir den irgendwann angeguckt und das war einfach ein super toller Film, der halt ein bisschen unter dem Radar lief, weil das halt ein Programmkinofilm war. Kein Blockbusterfilm, sondern halt eher kleiner ausgelegt. In Italien unglaublich erfolgreich. War, glaube ich, der erfolgreichste Film im Jahr 2023, glaube ich. Und ist hier dann nicht ganz so groß geworden, aber trotzdem toller Film gewesen.
Habe ich zum Beispiel noch nie von gehört.
Vielleicht kennst du auch nur den italienischen Namen. C'è ancora domani.
Ja, wolltest du deinem Italienisch gerade ein bisschen flexen? Ja, ja. Nein, kenne ich nicht.
Ich habe ihn mir tatsächlich auf Italienisch mit deutschen Untertiteln angeguckt. Ich habe nichts verstanden. Italienisch. Also, da kann ich nicht so viel flexen. Ja. Gut, aber ab aufs Sofa, oder?
Ab aufs Sofa. So lobe ich mir das. Genau.
Sobald der Krankenwagen hier vorbeigefahren ist.
Da haben wir ja die sehr viel schwierigere Variante einfach, ne? Die Auswahl ist so unfassbar groß, dann muss man auch noch die verschiedenen Streaming-Dienste durchgucken. Außer man hat natürlich irgendeine Empfehlung bekommen und weiß, ja, ich will diesen Film gucken und ich weiß, wo er läuft und let's go.
Ja.
Und dann noch viel, viel schwieriger, wenn man nicht alleine zu Hause ist, sondern mit einer oder mehreren Personen zusammenguckt.
Das ist sowieso ein grundsätzliches Problem. Also ich gehe da nämlich ganz anders vor, wenn ich alleine gucke, als wenn ich mit anderen Personen zusammen gucke.
Ja, also man sollte nie, wenn man mit mehreren Personen zusammen guckt, nicht wissen, was man guckt und zusammen durchscrollen, weil dann hat irgendwer keinen Bock da drauf, irgendwer hat den schon gesehen, irgendwer mag keine Horrorfilme oder wie auch immer. Das funktioniert nicht.
Genau, ich bin auch mittlerweile da sehr konkret. Ich sage so, wollen wir heute Abend den Film gucken?
Und nein.
Okay, ja, genau. Nein, nicht mit dir.
Guck ich lieber allein.
Ja, genau. Und weil alles in Gruppen oder sowas, das funktioniert meistens nicht. Man muss mit sehr konkreten Ideen da reingehen, sonst bist du eine Dreiviertelstunde am Scrollen und am Ende guckst du eine halbe Stunde von einem Film, dann sagt irgendjemand, lass doch was anderes machen.
Ja.
Also das ist mir schon häufiger passiert und häufig sind es dann auch Filme, die du selber schon gesehen hast, weil du die Person in der Gruppe bist, die sehr viele Filme geguckt hat. Denkst du, ja, wir können die nochmal gucken, der ist super.
Ja, genau, und ja.
Das ist so...
Das ist gut, dass wir beide überhaupt rewatchen können. Marcel ist ja einer, der wenig Filme nochmal guckt. Und ich habe da meistens überhaupt kein Problem mit, wenn die geil sind.
Da müssen wir mit Marcel mal länger drüber reden. Das finde ich nämlich faszinierend, dass er das nicht macht. Weil das ist schon...
Also nur bei seinen absoluten Highlights, glaube ich.
Ja, ne? Und das finde ich schon interessant, weil das ist, ich gucke schon viel Filme häufiger als einmal.
Ja. Ja, wenn die geil sind, das hat so ein... Man entdeckt ja hin und wieder immer mal wieder irgendwelche Dinge, was ich dann ganz spannend finde. Ich habe letztens zum, ich glaube, vierten Mal Tschernobyl geguckt und da sind mir auch nochmal so Sachen aufgefallen, die ich vorher gar nicht gemerkt hatte. Und es ist immer dieses Homecoming-Feeling.
Ja, aber jetzt muss ich, es geht bei mir sogar noch einen Schritt weiter. Ich lese ja auch Bücher häufiger. Und da bin ich auf noch mehr Personen gestoßen, die mich angeguckt haben, als hätte ich irgendwie, weil es den Schuss nicht gehört, dass ich auch große, gerade so Fantasy-Epos und sowas, lese ich dann häufiger tatsächlich.
Ich bin jetzt mittlerweile dabei, dass ich die dann meistens einmal gelesen habe und dann nach langer Zeit, wenn die wieder leicht in Vergessenheit geraten, dann switche ich aufs Hörbuch.
Das
weil ich das sehr chillig finde.
Ja, das stimmt.
Ich höre mittlerweile leider mehr Hörbuch, als dass ich lese.
Das ist aber auch eine zeitliche Sache, ne? Lesen ist die Haupttätigkeit, beim Hören kannst du theoretisch noch was anderes machen.
Genau. Zum Beispiel einschlafen.
Große Frage ist, was ihr gerade macht, während ihr Filmpalaver hört. Wahrscheinlich
Kochen, backen oder wahrscheinlich seid ihr schon eingeschlafen.
Dann schlaf gut.
Ja. Aber wie gehst du vor, wenn du noch keinen Plan hast, was du gucken willst, alleine zu Hause auf dem Sofa sitzt? Was hilft dir dabei?
Ich muss erstmal sagen, ich habe eine Watchlist.
Ja.
Und dann muss ich direkt im nächsten Zug dazu sagen, dass ich regelmäßig die nicht zu Rate ziehe.
Ja.
Also, ich habe eine nicht zu kurze Watchlist von Dingen, die ich eigentlich gucken will. Ganz auf der Platz 1 steht immer noch das Boot. Das habe ich vor ein paar Podcasts schon gesagt, aber es steht da immer noch. Und da stehen auch viele Filme drauf, aber ich habe häufiger die Situation, dass ich mich aufs Sofa setze und dann so, ja, guckst du mal, was da ist erstmal.
Wo hast du diese Watchlist?
Ich habe eine bei Letterboxd und ich habe auch eine in meinem Drive, in meinem Google Drive. Die ist aber grauenhaft gepflegt. Da habe ich mittlerweile bestimmt irgendwie 40% von gesehen und auch ganze Zeitabschnitte, wo ich da nichts eingetragen habe. Mhm. Und ja, also tatsächlich, Letterboxd werden wir sowieso noch zu kommen. Ziehe ich nie zu Rate, wenn es darum geht, was ich mir angucken will. Letterboxd ist bei mir so ein, sagen wir kurz,
ja, lass doch einfach auf Letterboxd
Exkursion machen.
Ja.
Letterboxd ist für mich für zwei Funktionen wichtig. Einmal die wichtigste, damit ich selbst einen Überblick habe, was ich geguckt habe.
Ja.
Und ich hasse es immer, ich habe immer Phasen, wo ich Letterboxd nicht pflege. Und dann gucke ich rein und das ist so, ja, was habe ich denn im Dezember und November geguckt? Da habe ich nichts eingetragen. Scheiße.
Das kann nicht sein.
Genau, weil gerade wenn wir unsere Jahresrückblicke machen oder sowas, dann willst du nochmal durchgehen, okay, was habe ich denn überhaupt alles gesehen? Mhm. Die andere große Funktion, die ich wirklich hilfreich finde und cool finde, ist, was gucken meine Freunde und was bewerten meine Freunde wie?
Ja.
So, und das sind die beiden Funktionen, die wofür ich Letterboxd habe. Letterboxd hat noch viel mehr Funktionen, aber die meisten davon nutze ich nicht wirklich. Wie ist das bei dir?
Ja, auch relativ ähnlich. Ich finde es cool, dass man das so loggen kann und gucken kann, was so Leute, die einen guten Filmgeschmack haben, dann auch gucken und bewerten. Wir hatten Letterboxd irgendwann schon mal. Ich finde das immer noch nicht, die ist nicht so nutzerfreundlich. Ich finde die nicht sehr übersichtlich. Da ist viel versteckt und ich kenne auch viele Funktionen nicht. Es sind keine Serien drin, das ärgert mich auch bis heute noch.
Miniserien sind teilweise drin.
Ja, genau, die sind
zusammengefasst. Zum Beispiel,
oder Band of Brothers als als einen Film sozusagen. Aber ich finde Serien und Filme müsste man auch ein bisschen getrennt bewerten. Also ich finde, bei IMDb funktioniert das auch nicht so super gut. Beziehungsweise muss das sich anders veranschaulichen, was dann diese Punkte heißen. Und bei Letterboxd, genau, finde ich es eigentlich noch spannend dann auch, dass du deinen Diary da hast und gucken kannst, was du alles gesehen hast, wann du das gesehen hast, dass du das loggen kannst. Und eigentlich habe ich da auch nämlich meine Watchlist. Und immer wenn mir jemand was empfiehlt, dann haue ich das da drauf. Und ich habe so viele Sachen auf dieser Watchlist und da sind Sachen, die sind da seit 4 Jahren und ich weiß schon gar nicht mehr, wie das da hingekommen ist. Man bräuchte noch irgendwie diesen kleinen Zusatzfunktionspinch, dass du nur so sagen kannst, empfohlen von, weiß ich nicht, oder deshalb will ich den gucken, wie man da drauf gekommen ist. Weil hin und wieder, ich habe da Filme, ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Und ich scroll die dann immer durch und komme dann nicht weiter. Und es ist ganz selten eigentlich der Fall, dass ich die Watchlist raushole und gucke, was soll ich davon gucken. Mhm. Weil meistens komme ich da nicht auf einen guten Film.
Liest du Kritiken auf Letterboxd?
Marginal.
Tatsächlich ist es bei mir auch so, also es gibt ein, zwei Leute, von denen ich ganz gerne, einen Kollegen vom Filmkunstkinos, der ist ja recht aktiv, und Daniel Schröckert von Kino Plus, der schreibt auch viel auf Letterboxd. Mhm. Und die von ihm lese ich mir dann ganz gerne durch, weil er oft, finde ich, zum einen die gut schreibt und zum anderen auch filmgeschmackmäßig bei mir von den Kritikern her meistens am nächsten dran ist irgendwie. Aber was ich bei Letterboxd eigentlich dann primär konsumiere, sind diese lustigen One-Liner-Kritiken.
Ja.
Und irgendwie glaube ich auch, Letterboxd entwickelt sich in diese Richtung, dass die Kritiken, die langen, die liest fast keiner. Aber diese lustigen One-Liner zu den Filmen, die haben wirklich Mehrwert. Und die finde ich teilweise auch, wenn die Leute die gut machen, sind die hinten die richtig gut.
Ja.
Und gefällt mir eigentlich dann auch ganz nett.
Oft wenn man den Film gesehen hat, dann checkt man, was dieser Satz bedeutet. Ja. Aber
Spoilert dann ist auch selten. Ist einfach nur so eine Referenz oder eine Anspielung oder sowas. Aber
finde ich auch sehr herrlich, das stimmt.
Guckst du dir bei Letterboxd die Bewertungskurven an von Filmen?
Indirekt, also ich gucke aber schon auf die Wertungen. Mhm. Also es geht ja von 1 bis 5 und dann weiß man immer, ab 3,5 solide, könnte ein guter Film sein, ab 4 weiß, ist ein guter Film. So ganz pauschal vereinfacht. Und alles unter 2,5, 3 würde ich eher lassen.
Ich finde es da ein bisschen schwierig, weil teilweise haben die Leute ihre eigenen Bewertungskriterien und dann siehst du so, dass die so zum Beispiel darauf achten, dass sie so eine Parabel haben, weißt du, also so eine, wo die Mitte wirklich bei 2,5 ist oder bei 3 und dann ist das so richtig schön gleich verteilt. Wenn man bei mir die Bewertungskurve anguckt, dann hat die so einen Schlag Richtung 4-Sterne-Bewertung, weil ich halt einfach primär Filme gucke, die ich gerne gucke, und dann hat es automatisch diesen Right-Tilt, ja? So wie die Politik. Und dann hast du halt eher dieses, hast halt eher diese Kurve da hinten raus. Und das führt halt teilweise dazu, dass du nicht genau weißt, wenn der dem jetzt nur 3 Sterne gegeben hat, ist das für den jetzt ein guter Film oder ist das schon eher ein schlechter Film? Weil wenn du zum Beispiel einen Film 3 Sterne gibst, dann denke ich immer, oh, den kann man sich auf jeden Fall gut angucken.
Das war mal. Ich habe meine Letterboxd-Bewertungskriterien, die haben sich auch sehr verschoben. Am Anfang war ich sehr streng.
Auch ein Problem.
Und ich habe letztens nochmal so durchgeguckt, was ich alles so bewertet habe. Und ich habe da zum Teil Film 1 Stern gegeben, einfach weil ich mehr in diesem 1-2er-Bewertungskriterium sein wollte und die ich mittlerweile bei 3,5 sehen würde. Also das ist komplett wreck, deshalb gucke ich auch nicht auf die Einzelbewertung von Leuten, die sie geben, sondern ein bisschen mehr eher in die Richtung
von der Gesamtkurve.
Von der Gesamtkurve.
Mhm. Ganz kurz vielleicht, falls es euch interessiert, dein Letterboxd-Kürzel ist Toben5000, ne?
Ja, und bei dir Halunke Niklas?
Halunke_Niklas.
Ja.
Ihr werdet von unseren Accounts nicht so viel Mehrwert haben. Also, das sei dazu gesagt, nur falls ihr schauen wollt, wie unsere aussehen.
Und können. Marcel?
Marcel pflegt seinen ja nicht, deswegen würde ich den vielleicht, weil Marcel ist jemand, der sagt so, nee, da hat er keinen Bock drauf. Kann ich komplett nachvollziehen, weil ich immer wieder diese Phasen habe, wo dann ganze Monate fehlen oder so. Aber nur als ergänzende Info wollte ich jetzt nicht unerwähnt lassen.
Ja. Aber switchen wir mal kurz, bevor wir uns hier verrennen, noch zu IMDb rüber. Der Klassiker der Bewertungssysteme, würde ich sagen. Ist ja, glaube ich, von Amazon damals gegründet worden.
Ja?
Ach, krass. Ich meine, dass die Urheber davon sind. Ich glaube, das ist immer noch in Amazon-Hand. War, glaube ich, gerade auch in der Zeit mit Prime eine gute Sache für die, wo das langsam losging.
Mittlerweile hast du auch die IMDb-Bewertung bei Amazon Prime dabei stehen, ne? Oder? Oder ist das wieder...
Ja, ich glaube zum Teil... Ja, doch. Ich glaube schon.
Weil es war lange nicht so. Also
aber nicht bei allen Filmen. Und wenn es nicht steht, weißt du immer...
Ja, genau.
Ja. Und Letterboxd und IMDb nutze ich immer noch, wenn ich jetzt irgendwie einen Film vorgeschlagen bekomme, dann gucke ich immer noch mal kurz, oh, das klingt ja spannend. Und dann siehst du auf einmal, okay, der hat bei IMDb eine 4,7. Dann weißt du, okay, den hast du zu Recht nicht auf dem Radar gehabt.
IMDb ist bei mir auch immer noch die erste Anlaufstelle, wenn ich den Check machen will, ob der Film sich prinzipiell lohnt. Wenn irgendwie ich sehe einen Film und sehe dann, okay, der hat bei IMDb 6,7.
Oh, das ist genau dieser Grenzwert fast.
Ja, das interessiert mich, wo deine Grenzwerte sind. Weil bei mir ist es so, alles über 6 würde ich mir prinzipiell angucken. Hab allerdings schon dann so, wenn es bei 6,2 ist oder sowas, denke ich schon so, das wird interessant, ob es wirklich jetzt so ein... alles über 7 bin ich schon, wo ich denke so, ja, das sollte ich mir auf jeden Fall mal angucken.
Und alles über 8, das wird qualitativ voraussichtlich sehr hochwertig sein.
Und da gibt es ja auch nicht so viel tatsächlich. Also,
nee, das stimmt, ja. Außer man geht ins Serienuniversum, das ist dann wieder alles nochmal einen Punkt höher ungefähr.
Aber wo ist deine Grenze? Du siehst einen Film auf Netflix, denkst du, ah ja, guck ich mal kurz, ist bei IMDb und dann schaust du.
Ich bin, glaube ich, gehe ein bisschen höher ran als du. Also zum Beispiel eine 6,2, da würde ich sagen, nee, weil das ist mir zu nah an einer 5,9 dran und eine 5,9 würde ich safe sagen, auf keinen Fall. Mhm. Deshalb ganz grob ab 7 bin ich guter Dinge, knapp unter 7, ja, maybe. Und ab 8, ja, let's go.
Okay.
Ganz grob.
Ich habe ein aktuelles Beispiel. Ich habe letztens den Film Red Eye auf Netflix gefunden mit Cillian Murphy und Rachel McAdams von 2005. Und das war genau die Situation, den Idealfall, den ich eben beschrieben habe. Ja, ich habe die IMDb-Seite gerade hier geöffnet. Den Idealfall, ich habe den gesehen, dachte, ich mag die Schauspieler.
Ja.
Der ist nicht super lang und ist ein Thriller. Und ich dachte, das ist ja ideal. Guck ich mir an. Ich habe es nicht bereut, ihn mir anzugucken. Er hat eine 6,5 bei IMDb. Hm? Ich kann aber sagen, dass ich meine Bewertung von dem Film, während ich den Film geguckt habe, am Anfang habe ich noch gedacht, so, ja, super cooler Film und so. Krass, wieso kenne ich den nicht? Also wieso ist der mir nie über den Weg gelaufen? Hm? Am Ende vom Film wusste ich, warum der mir nie über den Weg gelaufen ist. Und da ist halt dann diese Sache, der hat eine 6,5. Und es war dieser typische 6,5-Film, der gute Elemente hat, aber es dann irgendwann in die Scheiße geritten hat.
Ja.
Und das hast du bei 6er-Bewertungen oder sowas halt häufiger, tatsächlich. Und jenseits der 7 ist es dann oft so, dass du denkst, ja, das sind wirklich gute Filme.
Aber ja, sehe ich tatsächlich ziemlich ähnlich. Rotten Tomatoes?
Frequenziere Ich fast gar nicht.
Ich auch nicht.
Lustigerweise haben wir ja das Format Rotten Reviews. Mhm. Ist vielleicht sogar gut, dass wir das gar nicht so frequentieren, weil Marcello da ja viel von den Kritiken zieht und den Bewertungen.
Ja.
Aber ist nicht mein Go-To-Place.
Ich bin nie mit warm geworden. An sich finde ich nämlich diese Unterscheidung zwischen Kritikerbewertung, also diesem Tomatometer, und Popcorn-Bewertung, ja, also dem Publikumsding, finde ich eigentlich sinnvoll. Und oft siehst du da auch mal diese großen Diskrepanzen, die ich spannend finde zumindest.
Ja.
Und dann geht es irgendwie von 0 bis 100%. Aber ich bin nie reingekommen.
Jetzt muss ich zugeben, ich bin bei Rotten Reviews. Das funktioniert ja auf einem binären System eigentlich, ne? Also ist es entweder fresh
oder
Daumen
rotten,
hoch oder runter. Daumen hoch oder runter. Und diese Prozentzahlen, die sich ergeben sich aus der Kumulation von super vielen Bewertungen.
Ja.
Und ich finde dieses hoch und runter, das ist halt sehr, ich weiß nicht.
Schwarz-Weiß-Denken.
Genau, es ist sehr binär einfach halt. Und das, mir gefällt ja schon eine Sternebewertung nicht, weil das mir zu wenig Dimensionen hat. Deswegen hasse ich es auch, Sternebewertungen zu geben, obwohl wir das lange gemacht haben.
Ja. Du gibst doch keine mehr bei Letterboxd, ne?
Ja, nee, bei Letterboxd bin ich dazu übergegangen, ich trage den erstmal ein, den Film, damit ich weiß, dass ich den geguckt habe.
Ja.
Und dann gehe ich teilweise nochmal zurück später und dann gucke ich so, was denke ich jetzt über den Film?
Ach so, ein bisschen sacken lassen, ja.
Genau. Also man wird oft sehen bei mir, dass ich die letzten Filme, die ich gesehen habe, dass ich da keine Bewertung gegeben habe. Wenn das so in dem, was die Freunde gucken, da werde ich oft keine Bewertung dabei haben, weil ich dann noch nicht bereit bin, dem eine Bewertung zu geben. Und dann irgendwann später denke ich so, ja, ich glaube, der ist so eine 3.
Ich habe ein neues Filmquiz-Format gerade entwickelt.
Oh.
Und zwar nenne ich dir bei Letterboxd einen Film und du sagst mir, wie du den bewertet hast. Und dann mal gucken, wie krass die Diskrepanz ist. Weil ich glaube, das wird, also bei mir wird das komplett weg. Ich wird voll daneben sein, außer bei den ganzen.
Das finde ich nicht verkehrt.
Aber das Ding ist, du dürftest dir jetzt nicht mehr deine alten Sachen angucken. Oder wir müssen das mit Marcel machen, der diese Folge nicht hört.
Und nie über auf Letterboxd ist.
Ja. Stimmt. Weil das wäre riesen, also da hätte man eine.
Ja, ich glaube, es wird auch ein entlarven hier und da.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Also ich glaube schon, dass man Bewertungen abgibt und dann irgendwann tatsächlich feststellt, hör mal, was war mit mir an dem Tag los?
Ja,
also das,
durchaus.
Das ist ein grauenhafter Film, warum hat er hier 4 Sterne?
Ja.
Oder in die andere Richtung.
Ja.
Wir kommen echt ins Labern, Leute. Ich würde noch gerne
ein paar nette Apps.
Nee, ich würde noch kurz diskutieren, was nämlich bei mir ein Faktor ist, wenn ich einen Film auswähle, ob ich der irgendwelche Verbindungspunkte in meinem Gehirn schließt, also ob ich schon mal von dem gehört habe.
Mhm.
Und dann geht es nicht nur darum bei mir, ob ich den jetzt schon mal von Freunden oder Kollegen empfohlen bekommen habe, was häufig ist, aber auch, ob ich schon mal Referenzen zu dem Film gesehen habe, entweder in anderen Filmen, dass sie sich darauf beziehen, auf diesen Film, in Analysen von entweder anderen Filmkritikern oder YouTube-Videos oder sonst was. Oder auch in Büchern über Filme. Und das ist bei mir mittlerweile ein sehr großer Faktor geworden, tatsächlich bei der Filmentscheidung, ist mir aufgefallen. Ich sehe irgendwie, relativ aktuelles Beispiel bei mir, Der Duft der Frauen. Da habe ich in einem Analysevideo zu Al Pacino, habe ich dazu gesehen, dass er Der Duft der Frauen, dafür hat er einen Oscar bekommen.
Mhm.
Aber er gilt so nicht unbedingt als der stärkste Film von Al Pacino. Er hätte eigentlich für Heat einen Oscar bekommen sollen oder für Der Pate natürlich.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, das ist Der Duft der Frauen, das ist der Film, für den er einen Oscar bekommen hat. Direkt die Referenzen im Kopf gehabt und dafür war wohl nicht so ganz begründet, dass er dafür einen Oscar bekommen hat.
Mhm.
Hab den Film gesehen, ist fantastisch, die Darstellung von Al Pacino. Ich kann verstehen, dass er dafür einen Oscar bekommen hat. Aber dieses Referenznetzwerk, was irgendwie dann so drin ist im Kopf, ist bei mir mittlerweile ein großer Faktor.
Ja, wo auch immer die Synapsen da hinschießen. Ich hab das selten aus Büchern und sowas, aber ich gehe dann auch eher mit irgendwelchen YouTube-Kritikerinnen oder Kritikern und Empfehlungen, das ist bei mir mehr.
Ich weiß es gar nicht, liest du Bücher über Filme?
Kannst du lesen?
Nee, ich weiß, dass du lesen kannst. Ich weiß nicht, ob du Bücher über Filme liest.
Nee, tatsächlich, ich habe 2 oder so irgendwie zu Hause, aber die sind mir, zumindest die ich habe, jetzt oft nicht catchy genug. Die sind so, die ufern zu sehr aus und dann geht's. Mhm. Also ich habe ja jetzt, oder keiner von uns hat ja jetzt so einen Medienhintergrund oder sowas in dem Sinne. Deshalb ist mir das teilweise zu tief in die Materie und ich finde es eher spannend. Ich bin eh ein sehr visueller Denker und sehe dann gerne Bilder, Grafiken und sowas. Das finde ich interessanter.
Das verstehe ich. Ich finde das nämlich auch recht trocken, Bücher oder Filme zu lesen. Mhm. Aber es gibt halt Autoren, die schaffen es dadurch auch bei mir wieder unglaublich Lust auf diese Filme zu wecken. Mhm. Um ein sehr prominentes Beispiel zu nennen, Quentin Tarantino hat ein Buch geschrieben, Cinema Speculation, wo der so seine Einflüsse aus den 70ern durchgeht und so ein paar zentrale Filme nennt, die für ihn sehr wichtig sind. Und der kann sehr gut schreiben. Und seine Texte zu den Filmen wecken bei dir Lust auf die Filme.
Okay.
Das ist ein sehr, sehr weit verbreitetes Beispiel, weil das Buch, glaube ich, sich sehr gut verkauft hat. Gibt es auch noch andere, aber ja. Ja.
Jetzt aber nochmal, also zwei Sorry. Apps hätten wir noch, glaube ich.
Die wichtig sind bei der Entscheidung, ja. Wenn man nämlich einen Film gucken will und nicht weiß, wo man den gucken kann.
Und das ist mittlerweile, finde ich, eine der neben Letterboxd IMDb die wichtigste App für mich. Mhm. Einfach, wer streamt ist.
Wer streamt ist oder justwatch.com.
Das genau.
ist die große Alternative zu dem.
Aber ich finde, wer streamt ist irgendwie ein bisschen handhabbarer, einfacher.
Einfacher zu handhaben.
Einfacher zu handhaben. Handhabbarer.
Also das finde ich auch, ich finde auch lustig, dass die Seite heißt ja werstreamt.es. Das finde ich clever. Sehr clever.
Sehr
clever. Aber sehr hilfreich.
Ja.
Allerdings, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich stoße da halt sehr oft auf das Suchergebnis, dass kein Streamer das den Film anbietet.
Ja, wenn man ein bisschen in diesen Nischen sucht, dann ist das definitiv der Fall. Aber wenn du irgendwo rumguckst und was empfohlen bekommst, also bei einem Streamingdienst, dann gucke ich zum Beispiel bei Prime und dann kannst du die für 15 Euro kaufen und denkst du, auf keinen Fall. Und dann guckst du einfach bei wer streamt ist und dann siehst du, ach cool, bei Wow inklusive.
Und was ich dann auch wichtig finde, ist diese Kombo, dass du bei Prime dir diese Kanäle buchen kannst und dann siehst du bei wer streamt ist auch, auf welchem Kanal das läuft.
Ja.
Das ist meistens die billigste Variante oder sogar kostenfrei, wenn du diese Probewoche noch machen kannst.
Und wieder schnell kündigst.
Und wieder schnell kündigst, genau, das ist nämlich der Trick dabei. Also das finde ich auch, ist auch für mich ein zentrales Hilfsmittel zu gucken, wo es gestreamt wird. Aber ich muss halt feststellen, und das nimmt zu, gefühlt bei mir, dass ich immer mehr die Leute verstehe, die wirklich noch eine Blu-ray-Sammlung haben. Ich habe keine. Aber es führt halt bei mir oft zu der Situation, dass es dann Filme gibt. Ich hatte es letztens, wir hatten über Cowboy Bebop nochmal geredet. Hm. Ich wollte mir den Film nochmal angucken. Es gibt einen Film, Cowboy Bebop. Der wird nirgendwo gestreamt. Und dann stehst du nur vor der Wahl, den dir als Blu-ray zu kaufen quasi.
Ja.
Und das verstehe ich, dass, weil Filme können ja auch von Streamingdiensten runtergenommen werden. Das Marcello hat da einen guten Zwischenweg, finde ich, dass die wichtigsten Filme des Jahres holt er sich als Blu-ray oder die für ihn wichtigsten. Und ich tendiere ein bisschen dazu, vielleicht bald wieder in die Richtung zu gehen.
Hat was auf jeden Fall. Ja. Braucht man immer einen Blu-ray-Player.
Ja, gut, die haben eine PlayStation. Aber
ja.
Also ist ja. Ja.
Ja. Just Watch habe ich eigentlich fast nur genutzt damals. Wir haben immer diese Wochenempfehlungen gemacht.
Ja.
Es war unfassbar aufwendig und ich bin froh, dass wir es nicht mehr tun.
Unfassbar aufwendig.
Ich fand es schon sehr anstrengend, immer jede Woche eine neue Empfehlung rauszuhauen, die man noch nicht hatte, weil irgendwann ist es halt auch ausgelutscht. Und da habe ich nämlich oft geguckt, was jetzt neu bei irgendwelchen Streamingdiensten ist und dann immer da durchgeguckt. Aber da hat es so viel Blödsinn auch und keine Ahnung davon. Also nutze ich eigentlich gar nicht mehr.
Ja, aber du hast noch eine zweite App jetzt.
Ja, Just Watch.
Ach so, das war die. Okay, alles klar.
Ja, ja. Und sonst allgemein noch so, wenn man so News sich angucken will, dann kann man Filmstarts, Kino.de, Moviepilot oder auch so ein paar englischsprachige.
Ich habe so eine abschließende Frage.
Ja.
Wir waren ja auch mal eine Zeit lang wirklich aktiv als, so in Anführungszeichen Filmkritiker als Schlagwort unterwegs.
Ja.
Beeinflussen Filmkritiker aktiv, welche Filme du guckst?
Spielt so, wie du eben gesagt hast, mit in dieser Synapsenentscheidungsfindung mit ein. Mhm. Ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, wenn irgendwer sagt, guck den Film, dann gucke ich den safe. Aber beeinflussen durchaus, ja.
Was sind deine zentralen Go-To-Personen da?
Niklas von Filmpalava. Marcel von Filmpalava. genau. Dann allgemein Freundinnen und Freunde, die den ähnlichen Filmgeschmack haben, das ist auch nochmal wichtig. Und sonst gucke ich. Ich finde Cinema Strikes Back, klar, die sind die Klassiker. Mhm. Da einzelne Personen von mir, von da haben auch einen ähnlichen Filmgeschmack wie ich.
Ja, ist gut, dass die eine Bandbreite an Personen haben, ne?
Auf jeden Fall. Klar, und dann gucke ich hin und wieder mal, wenn mich was wirklich interessiert, gucke ich so Robert Hofmann, David Hayne, also einfach nur diese absoluten Klassiker so ein bisschen durch. Aber ich habe jetzt nicht so die Go-To-Person wie, ich weiß, bei dir Daniel Schröckert oder sowas, wo ich sage, ja, wenn ich den höre. Stephen Gätchen zum Beispiel finde ich auch, hat zum Stephen Teil Gätchen, einen sehr spannenden Filmgeschmack und ich finde den auch sehr sympathisch, sich davon was zu holen. Was ist deine Go-To-Person?
Ja, ich bin da auch sehr, sehr klassisch eigentlich unterwegs. Also Kino Plus gucke ich immer noch gerne teilweise, wenn die Filme mich interessieren oder ich die Meinung dazu hören will. Und ich finde, von Cinema Strikes Back ist Alper schon immer noch sehr, der hat immer noch interessante Ansichten auf die Filme, finde ich.
Ich finde Jonas, bei dem wandel ich mehr.
Und tatsächlich muss ich auch sagen, es gibt auch Kritiker, mit denen ich weiß, dass ich wahrscheinlich nicht da einer Meinung sein werde. Mhm. Also zum Beispiel David Hein habe ich regelmäßig, dass ich nicht einer Meinung bin. Oder bei Wolfgang M. Schmidt, der auf eine sehr eigene Art und Weise an die Filme ja rangeht, sehr ideologiekritisch und so weiter, sehr philosophisch und so. Und oft kritisiert er Filme, wo ich denke, das war doch eigentlich ein guter Film. Und weiß nicht. Also das sind so die Sachen, die ich da ranziehe. Und manchmal, auch selbst wenn die Kritiker sagen, der Film ist scheiße, denke ich trotzdem, den gucke ich mir aber auf jeden Fall trotzdem an.
Ja, nur wieder, weil es auch einfach interessant ist, diesen Film zu sehen.
Ja, ja.
Wenn man einfach sehen will. Und Gott sei Dank lässt man sich da ja auch nicht immer von Kritikerinnen und Kritikern abschrecken. Ich habe eine abschließende Frage.
Ja.
Die coolste App. Was wäre die perfekte App?
Was
wäre die perfekte App? Was würdest du da kombinieren? Was bräuchtest du?
Also ich finde Letterboxd schon an sich sehr gut. Die sollten das Interface mal noch ein bisschen intuitiver gestalten und vielleicht Letterboxd noch so ein bisschen mit IMDb optimierte Aspekte so. Und dann sag mir doch noch, wo ich das gucken kann.
Ja. Ne?
Also das so. Also Letterboxd mit IMDb Optimierung und wer streamt es Einschlag.
Ja, finde ich super. Ist eigentlich auch wäre meine Antwort, ja.
Bitte und danke. Ja. Okay. So, und damit könnt ihr sehr viel Geld machen in der Filmnische.
Ja.
Bei uns beiden.
Ja, und Serien vielleicht auch noch irgendwie dazu packen, vielleicht so als extra Reiter, dass es so getrennt ist von Filmen. Dann fände ich das auch eine absolut super Sache. Es gibt nämlich auch so Listen bei Letterboxd und so, aber das ist alles zu unintuitiv.
Ja, es ist kurz davor immer gefühlt. Ne?
Also so,
es ist immer ein Klick zu viel. Das habe ich bei Letterboxd immer das Gefühl. Ich muss einen Klick zu viel machen, um da hinzukommen. Oder manchmal auch zwei.
Ja. Und dann hätte ich Letterboxd nicht nur gerne auf meinem Handy, sondern einfach auf dem Fernseher, bin in dieser App und klick dann auf den Film und dann werde ich direkt dahin geleitet.
Jetzt wird es aber
und
illusorisch.
Am Ende, das ist nicht so viel Arbeit. Ja. Und am Ende des Films fragt er mich, wie findest du den Film? Beziehungsweise der fragt mich einen Tag später, wie fandest du den Film und gibst du das ein?
Wirst ist einfach erinnert. Mit den Streaming-Seiten verbunden und dann muss ich das Tagebuch nicht mehr pflegen.
Ja, ja, genau. Du hast dann alles in einem.
Das würde mir wirklich helfen.
Das finde ich wirklich cool.
Ja, ja. Gut. So. mit dieser glorreichen Vision von der Zukunft würde ich sagen, rappen wir das hier ab und hoffen, wir haben euch geholfen, beim nächsten Mal zu entscheiden, welchen Film ihr gucken wollt. Ich hoffe, es der maßgebliche Faktor ist, was Filmpalava zu dem Film gesagt hat.
Selbstverständlich.
Und schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr zu der Thematik denkt, ob ihr die Situation kennt und was eure Go-To-Apps sind. Von daher, rap.